Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben heute Morgen den ganzen Tag ein sehr dichtes Programm, aber es sind ganz spannende Themen. Wir beginnen mit moderne Archäologie und die Glaubwürdigkeit der Bibel. Dieses Referat besteht aus 5 Blöcken unterschiedlicher Länge. Zunächst geht es mal so einführend um das Thema das Vertrauen zur Bibel im Wandel der Zeiten. Und zweitens beschäftigen wir uns mit Mose und dem hebräischen Alphabet. Danach Mose und die Zukunft. Viertens Schreiben zur Zeit des Alten Testaments. Und schließlich, es gibt keinen garstigen Graben. Das ist ein bisschen undurchsichtig, was das soll, nicht wahr? Aber es soll ja auch ein paar Überraschungen geben. Wir beginnen also mit einem Gedanken über das Thema das Vertrauen zur Bibel im Wandel der Zeiten. Und da beginnen wir mit der Bibel im nachchristlichen Zeitalter. So kann man ja das 20. und 21. Jahrhundert im Abendland nennen. Seit den 1960er Jahren, das habe ich ja gestern Abend versucht darzulegen, haben sich Millionen im einst christlichen Abendland vom Christentum und von der Bibel verabschiedet. Die 68er Revolte war eine der tiefsten geistesgeschichtlichen Einschnitte des Abendlandes in den vergangenen 2000 Jahren. Es war ein bewusster Bruch mit den biblischen Werten. Die ganze christliche Sexualethik wurde aufgelöst und man propagierte die Auflösung von Ehe und Familie, machte Propaganda für Abtreibung und so weiter. In einer solchen Zeit hat die Bibel überhaupt keine Autorität und Bedeutung mehr. Aber gehen wir 2000 Jahre zurück und schauen wir uns die Bibel im Zeitalter des Urchristentums an. Im ersten Jahrhundert. Der Apostel Paulus schrieb in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift, damit meint er die ganze Bibel, Altes und Neues Testament. Nicht wahr? Bei den Juden bedeutete der Ausdruck die Schrift, das Alte Testament. Und hier spricht Paulus über alle Schrift, ist von Gott inspiriert und nütze zur Lehre. Der mit von Gott inspiriert übersetzte Ausdruck im Griechischen lautet Theopneustos, wörtlich von Gott gehaucht. Nicht wahr? Wenn ich jetzt spreche, ist ja diese Kommunikation nur möglich, weil der Atem durch den Hals, durch den ganzen Atemkanal, durch den Mund, zwischen Zunge und Zähnen und Lippen hindurchströmt. Nur so ist Kommunikation hörbar möglich. Und wenn nun hier steht, dass die ganze Bibel von Gott gehaucht ist, so will das sagen, die Bibel ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Dieser Ausdruck geht über den Ausdruck, die Bibelschreiber waren inspiriert, hinaus. Auch das ist wahr, denn davon spricht Petrus in 2. Petrus 1, 21. Aber wenn man nur sagen würde, die Bibelschreiber waren inspiriert vom Heiligen Geist, dann könnte man immer noch den Gedanken einführen, ja, aber vielleicht haben die nebenbei auch ihre eigenen Ansichten und Weltbilder von damals mit einfließen lassen. Aber diese Stelle sagt, das Endprodukt, das Geschriebene, das ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Also, die Bibel ist nach ihrer eigenen Aussage Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Die Bibel ist von Gott inspiriert. Das war der Glaube der Urchristen. Im ersten Jahrhundert, im zweiten, im dritten Jahrhundert. Aber im vierten Jahrhundert kam es ja zu einer ganz grundsätzlichen Wende. Die Christenverfolgungen im Römerreich nahmen ein Ende ab 312, konstantinische Wende. Da Das Christentum wurde zuerst erlaubte Religion und kurze Zeit später sogar Staatsreligion. Und da haben sich ganz entscheidende Dinge entwickelt. Die Christen kopierten die Machtstrukturen des Römischen Reiches. Und zwar hat das zum Höhepunkt geführt im Jahr 440, als der Bischof von Rom, Leo der Erste, sich zum höchsten Bischof über alle Bischöfe der Welt erhob. Und damit war das Papsttum geboren. Aber nichts anderes als eine Kopie des Kaisertums im Römerreich. Also gewissermaßen eine Pyramidenstruktur, oben der Papst, entsprechend dem Kaiser, dann wie die höchsten Beamten im Römerreich, die Kardinäle und so weiter, immer weiter runter bis zum einfachen Volk. So wurde also im 4. und 5. Jahrhundert eben die päpstliche Kirche aufgebaut und dabei ersetzte der Machtapparat der römischen Kirche schließlich die Autorität der Heiligen Schrift. Nicht wahr? Wenn man im 1. Jahrhundert irgendeine schwierige Frage gehabt hätte, dann hat man gesagt, gut, jetzt schauen wir uns an, was sagt die Heilige Schrift dazu? Nun, im 5. Jahrhundert, wenn eine schwierige Frage aufkam, sagte man, was sagt der Papst? Was sagen die Kardinäle dazu? Was sagen die Konzilien? Natürlich konnte es sein, dass die Konzilien genau das sagten, was die Heilige Schrift sagte. Und das ist auch so geschehen, zum Beispiel im Nizänischen Konzil wurde die Gottheit Jesu gelehrt und das entsprach der Heiligen Schrift. Aber trotzdem war das eine ganz entscheidende Wende. Die Argumentation war nicht mehr, was sagt die Heilige Schrift, sondern was sagt der Machtapparat. Und das hat sich so weiter fortgesetzt durch das Mittelalter hindurch, bis dann dieser entscheidende Tag kam, 31. Oktober 1517. Luther schlägt öffentlich seine 95 Thesen an. Und das war der Start für die Reformation in Europa. Luther erkannte, die päpstliche Kirche hat sich grundsätzlich und weit, weit entfernt vom ursprünglichen Christentum. Und was da gelehrt worden ist und was Konzilien verkündigt haben, Päpste und Kardinäle, das ist in so vielen Punkten völlig im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Und so kam er zurück zur Bibel und prägte das Wort sola scriptura. Allein die Schrift, eigentlich wäre es sogar ein Ablativ, allein durch die Schrift. Nur durch die Schrift können wir wissen, was zuverlässig und was Wahrheit ist. Und das löste eben eine ganze Bewegung aus. Auch andere Männer wurden beeinflusst, wie Calvin oder Zwingli, Martin Bucer und so weiter und so fort. Und alle diese Männer haben begonnen zu lehren, nur die Bibel ist absolut zuverlässig. Menschliche Autoritäten sind fehlbar. Der Glaube soll sich nicht darauf abstützen, sondern allein auf die Schrift. So wie das auch für die ersten Christen völlig selbstverständlich war. Nun, der Machtapparat wollte sich nicht reformieren lassen. Luther wollte ja nicht die Kirche zerstören, er wollte sie erneuern. Eben eine Reformation wollte er. Aber das Eigentümliche ist, es waren ja Tausende von Mönchen und Nonnen, die im 16. Jahrhundert, in der Zeit Luthers und so weiter, aus den Klöstern austraten, indem sie die Gnade Gottes erkannten. Und realisierten, wir müssen ja gar nicht das Heil selber erarbeiten. Jesus Christus hat alles getan. Wir müssen einfach unseren Glauben völlig auf sein Werk abstützen. Tausende von Mönchen und Nonnen haben so die Gnade Gottes erkannt und die Bedeutung der Schrift allein, aber es ist eigentlich von keinem einzigen Machtträger ab dem Rang eines Bischofs und aufwärts bekannt, dass er damals umgekehrt wäre. Das zeigt uns also, wie das Problem der Macht wirklich ein grundsätzliches Hindernis sein kann, um Gottes Gnade anzunehmen. Und so wollte eben diese päpstliche Kirche keine Reformation zulassen, und so kam es zur Gegenreformation des 16. und 17. Jahrhunderts mit den bekannten schrecklichen Religionskriegen. Und wenn wir heute da zusammen sind, in Schmalkalden wäre zu erwähnen, der Schmalkaldische Krieg 1546-47 und dann diese furchtbaren Hugenottenkriege 1562 bis 1598, wo Zehntausende von Gläubigen ihr Leben lassen mussten, weil sie einfach allein der Heiligen Schrift vertrauen wollten. Und schließlich ist zu erwähnen der 30-jährige Krieg 1618 bis 48. Am Ende dieses Krieges war Europa am Boden zerstört. Nicht nur Deutschland oder das, was heute Deutschland ist, sondern Europa insgesamt. Und die Evangelischen waren müde. Was sollen wir uns um Details der Lehre bemühen, wenn danach so schreckliche Konsequenzen über uns kommen? Und in diese geschwächte Situation kam dann die Aufklärungszeit hinein. Voltaire, dieser Aufklärungsphilosophe 1694 bis 1778, prägte das Wort «Le dogme apporte le fanatisme». Das Dogma führt zum Fanatismus. Wir wollen nichts mehr zu tun haben mit Religion, mit Kirche, mit der Bibel. Seht doch, was die Konsequenzen davon sind in all diesen schrecklichen Kriegen. Und so konnte die Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert sich in Europa ausbreiten. Diese Philosophen lehrten im Widerstreit zur Reformation, die Vernunft des Menschen ist die höchste Instanz für richtig und falsch, für gut und böse. Darum nennt man diese Denkrichtung Rationalismus, von Ratio, Vernunft, weil man sagte, die Ratio, die Vernunft, ist die letzte Instanz, die überhaupt entscheiden kann. Glaubwürdig ist nur, was vernünftig ist. Nur, die realisierten nicht, dass das nach wie vor völlig relativ ist. Ich meine, ist es vernünftig, wenn man Kinder im Mutterleib tötet? Ja, würden die meisten Leute in unserer Gesellschaft heute sagen. Wenn die Umstände nicht günstig sind und so weiter, dann darf man Kinder töten. Sogar die alten Römer wären ja schockiert, wenn die wüssten, was in unserer Gesellschaft in dieser Hinsicht abgeht. Obwohl, es war ja bekannt, Kinder aussetzen, auch Abtreibung war im Römerreich bekannt mit Giftsäften und so. Schrecklich, aber was heute geschieht, seit den 1968er Jahren, habe ich gestern schon erklärt, mehr als 1 Milliarde Babys sind weltweit durch Abtreibung getötet worden. Glaubwürdig ist nur, was vernünftig ist. Was ist denn da vernünftig? Nun, die Aufklärungszeit verwarf die Bibel als Gottes Wort. Das ist keine Orientierung. Wir müssen uns selber orientieren. Wir müssen selber denken. Und die Aufklärungsphilosophen sagten, Gott greift nicht in den Lauf der Welt ein. Sie sagten nicht, es gibt keinen Gott, denn sie waren sich bewusst, ich meine, von woher muss ja die ganze Ordnung der Schöpfung kommen. Das kann ja nicht einfach so durch Zufall gekommen sein. Gott gibt es schon, aber Gott hat mit uns nichts zu tun. Gott wirkt nicht in der Geschichte. Gott hat einfach die Welt wie eine Uhr am Anfang aufgezogen und jetzt läuft das völlig autonom ab. Also Gott ist nicht der Erhalter aller Dinge, nur der Schöpfer. Und damit hatten sie auch eine prinzipielle Ablehnung von Wundern, übernatürlichen Ereignissen und Prophetie zum Ausdruck gebracht. Gibt es alles nicht. Hier, ein weiterer Denker dieser Zeit, Gotthold Ephraim Lessing, 1790 1729 bis 1781. Ist er bekannt als Autor des Schauspiels Nathan der Weise. Er prägt das Wort ein garstiger Graben, trenne uns von den biblischen Ereignissen. Er wollte damit sagen, wir können heute gar nicht mehr wissen, welche Ereignisse in der Bibel tatsächlich stattgefunden haben und welche nicht. Also, wir müssen eigentlich eine prinzipielle Skepsis gegenüber der Bibel haben. Das ist ja so weit, wer weiß, was vor 3000 Jahren gewesen ist. Es geht ja gar nicht. Dieser garstige Graben, der macht das alles unmöglich. Nun, die Aufklärungsphilosophie eroberte im Nu die Theologie im 18. und 19. Jahrhundert. Und das führte dazu, dass theologische Lehrer an den Universitäten diese Gedanken einfach so übernahmen. Ist ja erstaunlich, die Aufklärungsphilosophen, die mussten nichts beweisen. Ich meine, die sagten, Übernatürliches gibt es nichts. Da können wir sagen, ja, jetzt bitte beweis das mal. Nein, die sagten, das ist unvernünftig. Ja, warum ist es unvernünftig? Ja, eben, das ist unvernünftig. Aber die mussten das gar nicht beweisen. Das ist das Komische. Und das wurde auch in der Theologie so übernommen und dadurch kam eine prinzipielle Skepsis gegenüber der Bibel in die theologischen Hochschulen hinein. Das begann anfänglich mit einer Kritik an den 5 Büchern Mose. Das heißt also, die 5 ersten Bücher der Bibel wurden ganz massiv kritisiert und man sagte, Mose kann die 5 Bücher Mose gar nicht geschrieben haben. Da man zu seiner Zeit, im 2. Jahrtausend vor Christus, in Israel ja gar noch nicht schreiben konnte. Es ist ja gar nicht möglich, dass Mose das verfasst haben sollte. Ja, wie hat es dann verfasst? Ja, etwa 1000 Jahre später haben Priester, verschiedene Quellen verfasst und die hat man dann zusammengefasst, schließlich zu den 5 Büchern Mose. Man kann nämlich unterscheiden, da gibt es zum Beispiel einen Elohist, der spricht immer von Gott als Elohim, Gott, und dann gibt es einen Javisten, der spricht immer von Jahwe, und dann gibt es eine ganz typische Priesterschrift, und diese Quellen wurden eben so zusammengesetzt und daraus entstanden dann die 5 Bücher Mose, und damit das Ganze eben Autorität hätte, hat man das alles in den Mund eines Mose aus der Zeit Mitte, etwa Mitte 2. Jahrtausend vor Christus hineingelegt. Aber im Prinzip ist das alles nur ein frommer Betrug. Und diese Kritik ging dann weiter, auch auf das Buch Josua, Richter, Samuel und so weiter. Und das ganze Alte Testament, und man begann dann diese ganze Bibelkritik auch zu übertragen auf das Neue Testament. Und so wurde von innen her das Vertrauen in die Bibel aufgelöst. Nun, was sagt die Bibel über ihre Entstehung? Etwas völlig anderes. Das Alte Testament wurde verfasst in der Zeit von Mose, Auszug aus Ägypten, Mitte 2. Jahrtausend vor Christus, bis Malachi, das war der letzte Prophet, um 400 vor Christus. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern, geschrieben während weit über 1000 Jahren durch circa 30 verschiedene Schreiber, das waren Könige, Staatsbeamte, Hirten und Musiker. Nun, interessant ist Folgendes. Im 19. Jahrhundert, in der die Kritik an der Bibel so überhand nahm, mehr und mehr, entsteht die moderne Archäologie. Wir sehen, die Archäologie ist eigentlich eine sehr junge Wissenschaft, nicht wahr? Physik, Astronomie, das alles hat in der Zeit der Reformation schon einen gewaltigen Aufschwung gefunden, aber die Archäologie kam viel, viel später. Und zwar wurden eben im 19. Jahrhundert ausgedehnte Grabungen im Nahen Osten durchgeführt. Das hängt natürlich mit der Geschichte zusammen, französischer Kolonialismus, englischer Kolonialismus im Nahen Osten, und so kam man eben an die biblischen Städten heran. Und genau auch in dieser Zeit gelang es, die ägyptischen Hieroglyphen zu entziffern. war dieser junge Franzose Champollion, der hatte sich schon als Kind in den Kopf gesetzt, diese geheimnisvollen ägyptischen Zeichen, niemand konnte sie lesen, niemand wusste, was das bedeutet, das möchte ich eines Tages entziffern. Und es gelang ihm schließlich. Und im gleichen Jahrhundert kam es auch zur Entzifferung der sumerischen und babylonischen Keilschrift. Der sumerischen Bildschrift und babylonischen Keilschrift. Also ganz sensationell. Und noch später kam es dann sogar zur Entdeckung der urhebräischen Alphabetschrift. Und während lange Zeit eben Franzosen und Engländer die führenden biblischen Archäologen waren, also biblische Archäologie heißt Archäologie, die sich mit biblischen Städten beschäftigt, ab 1948 gab es eine ganz rasante Entwicklung der biblischen Archäologie in Israel. Und die Israelis haben also die Engländer und Franzosen links überholt. Das sind heute die führenden biblischen Archäologen. Warum? 1948 wurde der Staat Israel gegründet und es bestand natürlich ein großes Interesse, zu zeigen, wo die jüdischen Wurzeln in diesem Land sind. Insofern hat dann biblische Archäologie auch in politischer, weltpolitischer Hinsicht eine beachtliche Bedeutung. Nun kommen wir zu zweitens Mose und das hebräische Alphabet. Also diese Entdeckung im 19. Jahrhundert haben gezeigt, die Sumerer und die Babylonier konnten schon lange, lange vor Mose schreiben. Aber, muss ich sagen, um babylonische Keilschrifttexte zu entziffern, braucht es die Kenntnis von ca. 700 Zeichen. Denn das ist eine Silbenschrift. Also jedes Zeichen bedeutet eine Silbe. Zum Beispiel Nebukadnezar, Nabuchodonosor, schreibt man Nabuchodonosor. Also für jede Silbe ein Zeichen. Die sumerische Bilderschrift, traditionell wird die datiert ab 3200 vor Christus, allerdings was Datierung anbetrifft, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich nenne einfach hier das, was man in den Büchern so allgemein lesen kann. Wird datiert ab 3200 vor Christus, die babylonische Silbenschrift ab 2500 vor Christus, aber damit wird klar, das Schreiben war schon längst bekannt, lange vor Mose. Aber man muss sagen, diese Art von Schrift war natürlich nur eine Sache für professionelle Schreiber. Das konnte ein Durchschnittsmensch nicht. Ja, hier hat man auch noch so ein Beispiel von Keilschrift. Eben ein Zeichen, das heißt Ma, dieses Zeichen da und Tu. Und zusammen gibt es den Ausdruck Madatu. Und dann hier das Wort Sha, das ist der Relativpartikel, welcher. Das ist ein Zeichen und so weiter. Einfach, dass man mal ein bisschen den Eindruck hat, wie diese Schrift überhaupt funktioniert. Auch die Ägypter konnten schon lange vor Mose schreiben. Aber auch hier ist zu sagen, um einen Hieroglyphentext zu lesen, braucht es die Kenntnis von circa 700 Zeichen. Und da ist das Ganze noch komplizierter, denn es gibt Zeichen im Altägyptischen, die bezeichnen ganze Wörter. Andere Silben und wieder andere Zeichen einzelne Buchstaben, und zwar nur Konsonanten, denn die ägyptische Schrift ist eine Konsonantenschrift. Ja, und diese drei Typen von Zeichen sind in Texten normalerweise gemischt. Also man kann sagen, die alten Ägypter, die hätten mit etwas mehr als 20 Zeichen schreiben können, haben die das nicht gemacht. Und wahrscheinlich wollten sie das auch gar nicht, damit das dumme Volk eben ihre sogenannten heiligen Schriften in den Tempeln nicht lesen könnte, sondern nur die Berufsschreiber. Die Hieroglyphen werden traditionell datiert ab 2900 vor Christus. Aber hier müssen wir noch Folgendes festhalten. Apostelgeschichte 7,22 sagt, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Das heißt, Mose konnte die Hieroglyphenschrift schreiben und lesen. Aber das Problem war natürlich, und da konnten die Kritiker immer noch sagen, ja, aber die Bibel ist ja nicht in Hieroglyphenschrift geschrieben und auch nicht in Keilschrift, sondern in einer Buchstabenschrift. Und das gab es natürlich in der Zeit von Mose nicht. Wirklich? Da hat auch die Forschung ständig Fortschritte gemacht und kann immer weiter zurück. Und jetzt haben wir die frühesten Zeugnisse der Sinai-Schrift. Bis vor ein paar Jahren waren das als älteste Zeugnisse die Inschriften von Serabid el-Khadim. Die werden um 1600 vor Christus angesetzt. Das sind Inschriften der Sinai-Wüste, die kananitische Sklaven dort auf die Felsen gemalt haben. Hier sieht man etwas davon. Das ist die sogenannte Sinai-Schrift oder die proto-kananäische Schrift, sagt man auch. Und dann hat man auch weiter entdeckt einen Scherben in Gezer, also im Land Israel. Der wird allgemein datiert auf 1650 vor Christus. Auch in dieser Buchstabenschrift. Und jetzt, das ist das Neueste, erst vor ein paar Jahren, hat man in Ägypten selber im Wadi el-Hol Inschriften entdeckt. Die werden datiert auf etwa 1850 vor Christus. Und damit kann man heute sagen, die Buchstabenschrift ist offensichtlich eine Erfindung, die in Ägypten stattgefunden hat, zwischen, sagen wir, 2000 und 1600 vor Christus, und zwar durch Ausländer, durch Semiten in Ägypten. Das ist interessant, nicht wahr? Weil aus der Bibel wissen wir, nach biblischer Chronologie war Jakobs Großfamilie, die dann zum Volk Israel heranwuchs, genau in dieser Zeit in Ägypten. Nun, damit will ich jetzt nicht sagen, wir hätten jetzt bewiesen, die Israeliten wären die Erfinder der urhebräischen Alphabetschrift. Aber was ganz klar ist, was Sie noch nachlesen können in so allgemeinen Fachbüchern, die Buchstabenschrift sei von den Kananitern im Libanon erfunden worden, von den Phöniziern, das ist passé. Das stimmt nicht. Die haben das eben erst später übernommen. Aber die Alphabetschrift stammt aus Ägypten, aus der Zeit, als die Israeliten in Ägypten waren. Ja, ich will mal ganz kurz erklären, wie diese Schrift funktioniert. Sieht man, diese Buchstaben, die kann man sehr gut als kleine Bilder erkennen. Und zwar erkennt man verschiedene Hieroglyphenzeichen in diesen Bildern wieder. Da haben wir eine Handfläche, dann einen Rinderstachel und dieses Quadrat, das soll ein Haus sein. Nicht wahr? Der Hauseingang ist hier. Ja, also die Bilder erinnern an die Hieroglyphenschrift der Ägypter, aber es funktioniert auf ganz andere Weise. Was heißt Handfläche auf Hebräisch? Kaf. Nun, das ist das Zeichen für den Laut K. Der Rinderstachel heißt Lamed. Das ist das Zeichen für L. Und Haus heißt auf Hebräisch Bayit oder Bet. Und das ist eben das Zeichen für B. Und so kann man also diese Inschrift des Geserscherbens aus dem Land Kanaan lesen als KLB, Kaleb. Die Konsonanten muss man ergänzen, wie auch in der ägyptischen Schrift. Da schrieb man ja auch nur Konsonanten. Das könnte man also lesen als Kaleb. Das würde entsprechen diesem Namen dieses treuen Mannes während der Wüstenwanderung in 4. Mose 14, Vers 6. Ich sage nicht, dass der Geserscherben etwas zu tun hat mit Kaleb, aber es wäre einfach das gleiche Wort, der gleiche Name. Diese Erfindung der Buchstabenschrift war eine kulturelle Revolution. Also vergleichbar mit der Erfindung der Buchdruckerkunst und so weiter. Plötzlich kann man mit etwas mehr als 20 Zeichen alles schreiben. Das ist fantastisch. Jetzt können plötzlich auch ganz einfache Leute lesen und schreiben. Das ist nicht mehr das Privileg einer Oberschicht, einer gebildeten Oberschicht. Und Es ist ja wirklich so, diese Art, wie wir schreiben, das ist so etwas Simples. Ich meine, man erlebt doch immer wieder, wie Kinder, bevor sie in die erste Primarschule kommen, Volksschule, die können schon lesen und schreiben, weil sie ihre Eltern und Geschwister fragen, wie schreibt man B, wie schreibt man N, und die erklären dann, und da können die plötzlich kleine Briefe schreiben, schon im Kindergartenalter, selber beigebracht. Aber das sind nicht so gescheite Kinder, sondern die Schrift ist so einfach. Das Ganze ist eben so simpel. Und nun, Mose schrieb die ersten Bücher der Bibel in dieser Alphabetschrift. Und damit war bereits ein Programm angegeben. Gottes Wort ist für alle, nicht nur für die gebildete Oberschicht. Hier zeige ich so ein paar Beispiele von dieser urhebräischen Schrift oder eben protokananäischen Schrift. Man erkennt die Bildchen, sieht man das? Das ist zum Beispiel ein Rinderkopf. Ja, und Rind heißt auf Hebräisch Aleph. Also das ist dieser Buchstabe Aleph. Das ist ein Knacklaut. Ja, wir kennen den Laut auch im Deutschen, aber wir schreiben ihn nicht. Was ist der Unterschied zwischen vereisen und vereisen? Ja, bei vereisen, da knackt es kurz vor dem E. Das ist Aleph. Vereisen, vereisen. Oder ich hatte mal einen Deutschlehrer, der wollte immer definieren. Dann hat er gesagt, so, jetzt wollen wir mal exakt definieren. Ja, das knallt richtig von dem exakt, ja. Das ist Aleph. Er hat also sehr ausgeprägt Aleph gesprochen. Hier, diese Inschrift, nur zwei Buchstaben, Rinderkopf, und das ist ein Rinderstachel. Also, das heißt El, Gott. Ja, ich will kurz erklären, wie sich diese Alphabetschrift weiterentwickelt hat. Wir haben hier den ersten Buchstaben im Hebräischen, Aleph, ein Rinderkopf, gut erkennbar, nicht wahr? Aber mit der Zeit hat man im Hebräischen das auch etwas abstrahiert, ja? Die Schrift hat sich ständig verändert, das ist ja auch mit der deutschen Schrift so. Wir können ja sofort unterscheiden, ob das eine Großmutter war, die einen Brief geschrieben hat, oder von jemandem, der, sagen wir, vor 30 Jahren erst in die Schule ging. Oder jemand, der heute in die Schule ging. Die Schrift ändert sich, das ist ganz normal. Das war im Hebräischen eben auch so. Und sieht man, später wurde Aleph so geschrieben. Der Rinderkopf wurde um 90 Grad gedreht, aber die Hörner und der Kopf sind immer noch klar erkennbar. Auch das Bethaus wurde ziemlich abstrahiert, ja. Und so geht das weiter mit all den Buchstaben. Später haben eben auch die Kananiter im Libanon diese Schrift übernommen. Das heißt also später, das heißt schon im Schluss, Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus. Und noch etwas später haben die libanesischen Phönizier diese Schrift den Griechen übergeben. Aber die Griechen, die sprachen eben keine semitische Sprache, also nicht eine Konsonantenstruktursprache, sondern eine Sprache, da muss man die Vokale mitschreiben. Dann haben die halt einige Konsonanten dann benutzt, um Vokale damit zu schreiben. Und so entstand Griechisch. Sieht man hier, dass zum Beispiel das Alpha, das haben die Griechen ja später den Römern übergeben und die Römer dann den Barbaren, und darum ist es bei uns gelandet, ja. Zum Beispiel das Alpha, das ist immer noch klar erkennbar, ein Kopf mit zwei Hörnern. Allerdings wurde das ganz nochmals 90 Grad gedreht. Sieht man das? Und so kann man das eigentlich mit allen Buchstaben zeigen. Unsere Schrift stammt eben auch von dieser urhebräischen Schrift ab. Ich will das noch an ein paar anderen Beispielen kurz zeigen. Ja, zum Beispiel Lamed, der Rinderstachel. Sieht man das? Das hat das Lambda gegeben im Griechischen und dann für die Römer eben das L, das wir übernommen haben. Aber der Rinderstachel ist im Prinzip immer noch erkennbar, wenn man es weiß, nicht wahr? Das M im Hebräischen, Mem, heißt Wasser. Das ist so eine eine Welle, eine Wasserwelle. Ja? Und das hat dann später unser M gegeben. Aber die Welle erkennt man immer noch, wenn man es weiß, woher es kommt. Aber ganz schön, das Auge, hebräisch Ayin, das heißt Auge. Dann eben dieser Laut, nicht das A, sondern das A, A, A. Das ist so ein Kehllaut, ganz tief unten. Benutzt man im Arabischen heute immer noch Ayin. In der arabischen Grammatik lernt man, um diesen Laut zu bilden, muss man die Muskeln anwenden, die Europäer nur im Zusammenhang mit dem Erbrechen verwenden. Also ihr könnt mal zu Hause üben, ja, mit Ayin. Ja, und das hat eben später im Griechischen das Omikron gegeben und unser O. Und das ist eben noch ein Auge, ja? Nur die Pupille ist rausgefallen, gebe ich zu. Noch vielleicht erwähnenswert, Kopf heißt Resch oder Rosch auf Hebräisch. Also klar, Menschenkopf da. Und daraus ist dann unser R entstanden. Aber auch da sieht man eigentlich immer noch den Kopf, ja? Kopf mit Hals. Ja, und der letzte Buchstabe im Hebräischen, Taf, das war ein Kreuz. Und das hat unser T gegeben. Das ist immer noch als Kreuz erkennbar. Das ist noch nützlich, wenn man diese Dinge weiß. Zum Beispiel steht doch in Hesekiel 8, wie der Prophet sieht, wie Engel nach Jerusalem gehen und all den Menschen, die traurig sind über die Sünden Israels, ein Zeichen auf die Stirn schreiben, damit sie verschont werden vor dem Gericht der Babylonier. Und das Wort für Zeichen ist auf Hebräisch Taf, das heißt ein Kreuz. Die bekamen ein Kreuzeszeichen, um vor dem Gericht Gottes verschont zu werden. Da liest man das ganz anders, wenn man das weiß, nicht wahr? Ja, jetzt haben wir also gesehen, all diese Theorien können wir heute einfach so vom Tisch wischen. Die haben einfach alles damals in Frage gestellt, außer ihrem eigenen Wissen, und dieses eigene Wissen stellte sich als vollkommen falsch heraus. Also wir haben heute nach wie vor allen Grund, genau so zu glauben, dass die Bibel geschrieben wurde durch Mose in einer Alphabetschrift. Und das Erstaunliche ist, diese revolutionäre Erfindung wird genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gemacht, nämlich in Ägypten. Ja, und jetzt gehen wir eben weiter zu drittens, Mose und die Zukunft. Jetzt stelle ich natürlich folgende Frage. Wenn jemand sagt, gut, ich kann jetzt akzeptieren, dass Mose die 5 Bücher Mose geschrieben hat, aber das heißt ja lange nicht, dass die zuverlässig sind. Denn Papyrus nimmt ja alles an. Also deswegen müssen wir uns doch nicht auf die 5 Bücher Mose verlassen. Und ob jetzt die Schöpfung stimmen soll, Sintflutgeschichte und so weiter, Turmbaugeschichte, das glaube ich alles nicht, das sind alles Mythen. Gut, aber hier möchte ich mal fragen, was ist eigentlich schwieriger, die Beschreibung der Vergangenheit oder die Beschreibung der Zukunft? Nun, wir geben zu, Menschen schreiben nicht nur zuverlässige Dinge über die Vergangenheit, aber es ist bestimmt einfacher, die Vergangenheit zuverlässig zu beschreiben als die Zukunft. Nun haben wir aber hier die Möglichkeit für einen Test. Wir haben nämlich in den 5 Büchern Mose nicht nur Geschichte, beginnen mit dem Schöpfungsbericht ab 1. Mose 1, sondern wir haben auch sehr viel Prophetie. Jetzt können wir mal testen, ob Prophetie funktioniert. Die Aufklärungsphilosophen haben gesagt, Prophetie gibt es nicht. Gut, haben sie es gesagt. Wir haben es nie beweisen müssen. Die haben es einfach gesagt. Jetzt schauen wir uns mal 5. Mose 28 an. Mose beschreibt all die Flüche, die über das Volk Israel kommen sollen, wenn sie dem Wort Gottes ungehorsam sind. Und der größte Ungehorsam sollte sein, nach 5. Mose 18, wenn sie den Propheten, den Gott schicken wird, den Messias, verwerfen würden. Und Gott sagt, wer nicht auf ihn hören wird, von dem werde ich es fordern. Und nun in 5. Mose 28 hat sich alles erfüllt an Prophetie. Und zwar ab Vers 45 wird alles beschrieben, was geschehen ist ab dem Jahr 70 nach Christus, nach der Verwerfung des Messias Jesus. Ja, und nun, wir haben Manuskripte von den fünf Büchern Mose aus der Zeit vor Christus. Also ist ganz klar, dass alles vorher geschrieben wurde, wirklich. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich das erfüllt hat. Ich lese 5. Mose 28, Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und genau das ist geschehen. Ab dem Jahr 70, in einem jahrhundertedauernden Prozess, wurde das jüdische Volk unter alle fünf Kontinente der Welt zerstreut. Und weiter lesen wir dort, und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. 2000 Jahre Verfolgung der Juden, gehasst, geächtet, heimatlos. Die ganze Zeit ist gekennzeichnet durch den von Ghetto zu Ghetto wandernden Juden, der nirgends zu Hause war. Das ist hier so eindrücklich beschrieben. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. Man könnte meinen, der Schreiber war in den Ghettos des Dritten Reiches. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Also wir sehen, jedes Wort hat sich erfüllt, und das ist auch im Judentum so klar vor Augen stehend. 5. Mose 28 darf durch den Chasan in der Synagoge, das ist der Mann, der den Bibeltext am Sabbat vorsingen muss, vorrezitieren muss, dieses Kapitel darf nur mit gedämpfter Stimme vorgetragen werden. Das gilt für alle Synagogen in der ganzen Welt, weil man weiß, wie schrecklich sich jedes Wort erfüllt hat. Nun, wir können also zeigen, die fünf Bücher Mose sind so echte Prophetie. Das, was sich die Aufklärungsphilosophen aus Vernunftgründen absolut nicht vorstellen konnten, können wir nachweisen, das ist aber so, eine Tatsache. Und warum konnten sie sich nicht vorstellen? Ja, weil Menschen eben nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Der Mensch ist unfähig, ja gut. Aber die Bibel sagt ja nicht, Menschen hätten die Bibel einfach von sich aus geschrieben, sondern sie waren inspiriert von Gott. Und das ist ja gerade der Beleg dafür, dass die fünf Bücher Mose, dass die Bibel überhaupt von Gott inspiriert ist. Und wenn ich so wörtlich glauben kann, was die Bibel über die Zukunft sagt, über die ferne Zukunft, über Jahrtausende hinweg, ja, dann kann ich auch glauben an die sechs Tage Schöpfung, 1. Mose 1, dann an den Sündenfall, 1. Mose 3, an die Sintflut, 1. Mose 6 bis 9, an die Turmbaugeschichte und Zerstreuung der Völker in 1. Mose 11, Abrahams Geschichte und so weiter. Kein Problem. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause.